my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Am Mikrofon sind
Aline Kinzi
und Merle Flachsbart. Im ersten Beitrag hören Sie ein Interview mit der Bürgermeisterin Bettina Wilhelm zum Thema Integration von Flüchtlingskindern in die Schule.
Im zweiten Beitrag hören wir heute die Gründungsrede des Vereins Motherhood, der sich für eine Unterstützung von Schwangeren und jungen Müttern einsetzt.
Doch zuerst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Am 30. September jährte sich der Schwarze Donnerstag zum 5. Mal. 2010 sollten an diesem Tag im Zuge des Bauprojektes Stuttgart 21 mehrere Bäume im Schlossgarten Stuttgart gefällt werden. Die zunächst friedliche Demonstration gegen die Abholzung des Geländes eskalierte und führte zum gewaltsamen Einschreiten der Polizei. Mit Einsatz von Pfefferspray, Schlagstöcken und Wasserwerfern räumten die Beamten den Park, sodass am Abend die Baumfällarbeiten trotz großen Protestes begannen. 400 Menschen wurden bei dieser Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten verletzt. 7 von ihnen reichten Klage gegen das Land Baden-Württemberg als Dienstherr der Polizei ein. Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts untersucht den Fall seither. Allerdings sind Fälle von Körperverletzung und Nötigung nach 5 Jahren verjährt. Zum Jahrestag des Schwarzen Donnerstags fand deshalb am Mittwochabend in Stuttgart eine Demonstration statt. Diese führte vom Schlossplatz über die Königsstraße zum Hauptbahnhof, wo eine Kundgebung folgte. Die nach Polizeiaussage 3000 Demonstranten forderten Konsequenzen für die Geschehnisse vor 5 Jahren. So wurde unter anderem die Kennzeichnungspflicht für die Einsatzpolizei gefordert. Außerdem werfen sie der grün-roten Landesregierung vor, die Politik der schwarz-gelben Vorgängerregierung fortzuführen.
Stuttgart. Auch die Landesregierung von Baden-Württemberg sieht sich verstärkt mit der Flüchtlingsproblematik konfrontiert. So bezog Landesinnenminister Reinhold Gahl, SPD, Stellung zum Vorschlag der Polizeigewerkschaft, Flüchtlinge getrennt nach Religion oder ethnischen Unterschieden unterzubringen. In Thüringen wird dies so bereits praktiziert. Trotz zunehmender Gewalttätigkeiten in Asylunterkünften lehnte das Land Baden-Württemberg diesen Vorschlag ab. Dies sei zwar aus Sicht der Polizei wünschenswert, aber praktisch nicht umsetzbar. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, informierte Landräte und Oberbürgermeister über die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels in Berlin. Die Kreise und Kommunen müssten sich auf wöchentlich 1000 Flüchtlinge mehr als bisher einstellen. Kretschmann und Finanzminister Nils Schmid kündigten an, dass der Bund das Land Baden-Württemberg dieses Jahr mit zusätzlich 130 Millionen Euro für die Flüchtlingskosten unterstützen wird. Nächstes Jahr erwarte man einen weiteren dreistelligen Millionenbetrag. Hinzu kämen 40 Millionen Euro für den Wohnungsbau.
Ilshofen. Freiwillige Helfer tragen einen großen Anteil daran, dass der Fluss Jagst nach einem Folgegutachten in einen guten ökologischen Zustand gebracht werden konnte. Beim Brand der Lobenhausener Mühle, in deren Folge die Jagst mit kontaminiertem Löschwasser verunreinigt wurde, halfen Freiwillige bei Maßnahmen zur Verringerung des Schadstoffgehalts im Wasser, zur Belüftung der Jagst und vor allem beim Einsammeln der verendenden Fische. Im Landkreis Schwäbisch Hall waren mehr als 700 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Als Dank und Anerkennung für ihren Einsatz hat Landrat Gerhard Bauer diese Beteiligten zu einem Helferfest eingeladen, das am Freitag, 16. Oktober um 18 Uhr in der Großsporthalle in Ilshofen stattfinden wird. Zuvor hatte es immer wieder Kritik am Krisenmanagement des Landratsamtes Schwäbisch Hall im Umgang mit dem Großschadensfall an der Jagst gegeben.
So viel zu den Nachrichten. Bevor wir den ersten Beitrag hören, gibt's jetzt aber erstmal noch ein bisschen Musik.
Thank you.
something but the writing's on the wall. But they want it all in a hopeless place. I'm trying to erase what you have done. I'm thinking that I finally come undone. You pray that it's alright, but you wanted to get mystified. I'm dying just to feel like I'm alive. I'm thinking that I've hit what we've become. You're waiting just for you. I'm in love.
Integration zehntausender Flüchtlingskinder ins deutsche Bildungssystem ist eine große Herausforderung. Das Kultusministerium geht davon aus, dass es dieses Jahr in Deutschland ca. 150.000 schulpflichtige Asylbewerber sind, die Anspruch auf einen Schulplatz haben. Wie die Stadt Schwäbisch Hall diese Aufgabe bewältigt, erklärt Bürgermeisterin Bettina Wilhelm in einem Telefoninterview.
Ja, hallo Frau Wilhelm. Wir möchten Sie heute gerne befragen zum Thema Integration von Flüchtlingskindern in die Schulen hier in Schwäbisch Hall. Und wir würden gerne wissen, wenn so ein Flüchtlingskind jetzt nach Deutschland kommt. Die sprechen meistens kein Deutsch. Manche von Ihnen haben vielleicht auch noch nie eine Schule besucht. Wie integriert man ein solches Kind in eine Klasse mit Kindern, deren Muttersprache Deutsch ist?
Ja, also das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach, aber in der Regel haben wir Vorbereitungsklassen. Das heißt Vorbereitungsklassen, wo nur Kinder sind, die kein Deutsch sprechen. Da kann natürlich nochmal ganz anders auf die Sprache eingegangen werden. Natürlich ist die Sprache einfach das Wichtigste jetzt zu lernen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn es diese Vorbereitungsklassen gibt, die gibt es leider nicht an allen Schulen, aber die Kinder werden dann diesen Vorbereitungsklassen zugewiesen und dort wird sich dann intensiv um das Thema Sprache gekümmert. Und dann ist es so, dass sie dann eben stundenweise, wenn sie dann etwas verstehen, also man kann sie dann zum Beispiel stundenweise, jetzt erstmal fängt man mit Sport oder mit Fächern an, vielleicht auch Musik oder so, wo man die Sprache nicht so braucht. Und zunehmend erweitert sich dann die Sprachkompetenz und zunehmend können sie dann auch dem anderen Unterricht folgen. Unsere Erfahrung ist, dass die Kinder in der Regel sehr motiviert sind, gerne in die Schule gehen, oft auch schon hier ankommen und fragen, wann kann ich in die Schule gehen, weil sie ja vielleicht auch, wenn sie gerade monatelang auf der Flucht waren, gar keine Schule besuchen konnten und für sie das ein großes Privileg ist.
Und wie kann man sich so einen Deutschunterricht vorstellen? Ist das ähnlich wie bei uns ein Fremdsprachenunterricht oder welche Unterrichtsmethoden werden da angewendet?
Ja, das kommt natürlich auf das Alter des Kindes an. Und das ist natürlich entscheidend, wobei man sagen muss, in diesen Vorbereitungsklassen sind jahrgangsübergreifend. In der Grundschule ist natürlich eher ein spielerischer Umgang mit Sprache, das ist klar, weil Grundschulunterricht generell auch spielerisch ist. Aber ich denke, die Lehrerkräfte sind da wirklich sehr, sehr kreativ und versuchen natürlich auch einen Alltagsbezug zu den Kindern herzustellen. Man kann sagen, wir wurden bisher jetzt in Schwäbisch Hall gut mit Lehrerstellen versorgt für diese Maßnahme. Wir haben noch Plätze in Grundschulen, allerdings wird es bei den weiterführenden Schulen jetzt eng, und zu erwarten ist jetzt natürlich auch, wenn jetzt noch mehr Flüchtlinge kommen. Gut, da müssen wir dann schauen, wie das dann geht.
Ja, also werden extra Dolmetscher und Lehrer auch eingestellt, dann um dieses Problem
zu gehen? Also es wurden extra Lehrer zugewiesen. Also wir stellen ja nicht ein, sondern das Land stellt ja die Lehrkräfte ein. Und das staatliche Schulamt weist dann auf den Bedarf hin die Lehrkräfte den Schulen zu. Und bisher wurde da jetzt Schwäbisch Hall sehr gut versorgt. Und also man kann sagen, wir sind ja jetzt ganz gut aufgestellt. Das Problem ist allerdings, wir wissen ja nicht, wie viele Kinder tatsächlich kommen. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass wir bis Ende des Jahres 280 neue Plätze haben werden, aber wie viele Kinder davon sind und wie viele Kinder in welchem Alter kommen, das wissen wir wirklich erst an dem Tag, wenn die Kinder da sind. Das heißt, da heißt es dann schon auch Improvisationsvermögen, aber bisher ist das immer sehr gut gelungen. Was ich wirklich ganz erstaunlich finde, wie schnell es geht, dass die Kinder wirklich schon Deutsch sprechen. Natürlich ist es wichtig, dass sie auch an außerschulischen Maßnahmen teilen können, also jetzt nicht nur der Unterricht selber, sondern im Ganztagesbetrieb, dass sie in Vereine integriert werden, dass sie zum Beispiel bei einem Ferienprogramm mitmachen können. Und das ist natürlich noch eine ganz wichtige Sprachförderung. Einfach die beste Sprachförderung ist immer die im Alltag integriert ist und im Alltag begleitet wird.
Ja, Sie haben ja gerade eben auch schon gesagt, dass die Kinder sehr motiviert sind, in die Schule zu gehen. Wie lange dauert es in der Regel, bis sie einen Schulplatz bekommen?
Na, die Kinder haben einen Rechtsanspruch, sobald sie ein halbes Jahr in Deutschland sind. Also dann fängt praktisch die Schulpflicht an, aber die Kinder gehen in der Regel viel früher in die Schule. Also man schaut, dass wenn die Kinder ankommen, dass man dann natürlich jetzt die ersten Dinge regelt, aber oft ist es dann schon so nach einer Woche, dass die dann in die Schule gehen. Also die gehen relativ schnell in die Schule. Es ist ja auch wichtig, dann einen strukturierten Alltag zu haben. Und es ist ja auch nicht gut, sage ich mal, wenn die Kinder zu lange dann in der Sammelunterkunft sind, da ist die Schule sicherlich ein sehr, sehr viel besserer Ort, wo sie sich dann auch sehr schnell wohlfühlen.
Die Kinder sind natürlich teilweise traumatisiert von der Erfahrung mit Krieg und Tod. Wie geht man mit diesem Trauma um?
Ja, also es ist jetzt so, dass das staatliche Schulamt hat natürlich Schulpsychologen, die auch die Lehrkräfte schulen. Es ist so, dass es jetzt auch gezielte, spezielle Fortbildungen für Lehrkräfte gibt, die dann eben den Umgang mit traumatisierten Kindern auch sagen wir besser lernen. Aber man darf sich nicht vorstellen, dass jedes Kind, das aus einem Kriegsgebiet kommt, automatisch traumatisiert ist. Je jünger ein Kind ist, je besser steckt es, ich sage das jetzt mal böse, das auch weg. Es ist so, dass natürlich bei Jugendlichen, da ist es schon schwieriger, weil einfach natürlich die Reflexionsfähigkeit eine ganz andere ist. Aber bei jüngeren Kindern, man darf sich nicht vorstellen, dass jedes Kind traumatisiert ist. Und also die Kinder sind sehr offen, sie möchten lernen, sie möchten Kontakt haben. Und wenn sie ein gutes Umfeld haben, das heißt einfach auch andere Kinder, die sie mitnehmen, Eltern, die auf diese Kinder positiv zugehen, also auch andere Eltern, die wieder auf die Flüchtlingseltern zugehen, dann geht das relativ gut. Wenn es Traumatisierung gibt, dann gibt es spezielle Angebote, aber das ist nicht so, dass das jedes Kind in Anspruch nehmen muss.
Sie sagten ja gerade auch, dass die Kinder von anderen Kindern und von Eltern mitgenommen werden, dass sie lernen können. Welche Rolle spielt im Integrationsprozess das Ehrenamt? Also es gibt ja bestimmt auch ganz viele ehrenamtliche Helfer.
Ja, das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass wir ein sehr hohes bürgerschaftliches Engagement zur Begleitung der Flüchtlinge hier im Schwäbisch Hall haben, auch an anderen Orten, aber auch wir hier im Schwäbisch Hall. Und es ist eben so, dass ohne Ehrenamt würde die Integration so sicher nicht gelingen. Also es gibt im Grunde dann gleich Begleitung. Es werden zu Behördengängen oder gerade in die Schule begleitet, zum Arztbesuch und so. Also so Dinge, wo wirklich Unterstützung notwendig ist. Und da bin ich sehr froh, dass das über Ehrenamtliche auch gemacht werden kann. Also da gibt es sehr viele Menschen, die da Fahrdienste übernehmen, an was es immer ein Stück weit fehlt, aber da helfen sich dann auch die Flüchtlinge wieder untereinander oder Flüchtlinge, die schon länger hier sind. Das ist natürlich die Dolmetschertätigkeit. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Sprachen, die da sind.
2017 kommt ja die Landeserstaufnahmestelle nach Schwäbisch Hall. Dann kommen weitere hunderte Flüchtlinge. Welche Pläne haben Sie jetzt schon, um sich auf die Landeserstaufnahmestelle vorzubereiten?
Ja, wir sind jetzt ganz intensiv mit dem Land zusammen, auch in der Planung, im Bau. Wir sind mit den Wohlfahrtsverbänden im Gespräch, also Wohlfahrtsverbände, die dann auch die Sozial- und Verfahrensberatung in der Landeserstaufnahmestelle machen, die dort die Kinderbetreuung übernehmen werden. Also die Kinder, die in einer Landeserstaufnahmestelle Stelle ankommen, haben erstmal einen anderen Status. Das heißt, dort herrscht keine Schulpflicht. Das würde einfach keinen Sinn machen, die Kinder jetzt ein, zwei Monate einzuschulen, in eine Schule zu gewöhnen und dann würden sie wieder wechseln, wenn sie dann an einen anderen Ort kommen. Also dort gibt es keine Schule, aber dort gibt es dann eben Möglichkeiten, Angebote, Kinderbetreuung zu machen, die dann dort vor Ort stattfindet. Und hier sind wir bereits mit den Wohlfahrtsverbänden und natürlich auch mit den Ehrenamtlichen schon im Gespräch.
Das war Bürgermeisterin Bettina Wilhelm in einem Interview über Integration von Flüchtlingskindern in Haller Schulen.
In Schwäbisch Hall hat sich eine Ortsgruppe des Vereins Motherhood gegründet. Die Bundeselterninitiative setzt sich ihrem Leitbild nach für das Recht auf eine stressfreie und gesunde Schwangerschaft ein. Des Weiteren sprechen sie sich für eine sichere und selbstbestimmte Geburt mit der freien Wahl des Geburtsortes sowie für ein gesundes Aufwachsen der Kinder im ersten Lebensjahr aus. Der Verein ging aus der Facebook-Gruppe Hebammenunterstützung mit 16.000 Mitgliedern hervor und wurde am 22. März 2015 gegründet. Am Samstag stellte sich die Regionalgruppe von Motherhood auf dem Haller Milchmarkt vor. Hans Gräf nahm die Gründungsrede von Sandra Czernitsch für Fokus Südwest auf.
Herzlich willkommen zur offiziellen und feierlichen Gründung von Motherhood e.V., der Regionalgruppe hier in Schwäbisch Hall zum heutigen Tag. Motherhood e.V. ist eine Bundeselterninitiative, die sich einsetzt für den Schutz von Mutter und Kind in der Schwangerschaft, während der Geburt und der darauf folgenden Versorgung im ersten Lebensjahr von Mutter und Kind. Unsere Historie sozusagen beginnt schon 2014. Da starteten wir als Hebammenprotest auf der Treppe oben mit einem Flashmob. Einige von Ihnen haben den vielleicht miterlebt, waren dabei. Warum überhaupt ein Protest? Die Situation der Hebammen ist absolut prekär und wir als Eltern brauchen aber Hebammen ganz dringend für die Begleitung durch Schwangerschaft, Geburt und auch danach. Warum haben wir uns zusammengeschlossen und warum machen wir weiter? Es gibt immer noch keine Lösungen für die Versicherungsfrage. Ab nächstes Jahr haben die Hebammen noch immer keine Versicherung. Die Krankenkassen haben einen neuen Sicherheitskatalog in die Diskussion gebracht und die Rechte der Hebammen, ihren Beruf auszuüben, wird immer mehr verkleinert, verringert, beschnitten. Und wir haben alle das Erlebnis einer natürlichen Geburt erlebt, im Krankenhaus, zu Hause, im Geburtshaus. Und wir stehen heute hier und wir wollen uns gerne dafür einsetzen, dass das weiterhin möglich sein wird, mit der Hilfe von qualifizierten Fachfrauen, nämlich Hebammen, gut begleitet zu sein. Vielen Dank. Wir hätten es uns heute nicht besser wünschen können. Wir haben strahlenden Sonnenschein, wir haben den Kinderschutzbund hier gegenüber und das trifft sich doch gut, denn das Wichtigste ist ein guter Start ins Leben, gut begleitet von der Hebamme. Und wenn das ganz gut wäre, dann bräuchte der Kinderschutzbund dann hinterher auch nicht mehr so viel arbeiten, denn das ist eine absolute präventive Maßnahme, dass Familien und Kinder gut ins Leben starten können. Und dann haben wir sogar noch einen musikalischen Rahmen hier bekommen. Also es ist ganz wunderbar und sehr feierlich. Also man möchte fast sagen, es gibt doch keine Zufälle im Leben. Ja, was steht noch auf meinem schlauen Zettel? Also wir haben das Erlebnis natürliche Geburt so erlebt, dass es ein stärkendes Erlebnis ist und ein so wichtiges im Leben. Und es ist überhaupt nicht egal, wie wir geboren werden. Und der Verein setzt sich für alle diese Belange und Fragen ein, die Rahmenbedingungen der Hebammen, die Begleitung, die Rechte der Eltern. Und darum sind wir hier, um diese Information auch in die Öffentlichkeit zu tragen, eine Geburtskultur zu schaffen, die den Namen auch wieder verdient hat und nicht Sorge zu haben, sobald ich einen Schwangerschaftstest mit positiv vor mir in Händen halte, oh Gott, hoffentlich finde ich überhaupt eine Hebamme. Ich habe die freundliche Aufgabe, diese Rede zu halten. Wir sind natürlich hier mehrere Mitstreiterinnen und Mitstreiter vor Ort. Ungefähr 20 sind wir im Team. Und wir laden Sie heute ganz herzlich ein, uns hier und jetzt zu unterstützen mit einem wunderbaren Foto, das wir gerne dem Herrn Gröhe nach Berlin schicken wollen, aber auch den hiesigen Politikern, dass sie sich auch vor Ort einsetzen. Denn hier die Hebammenversorgung ist auch in letzter Zeit um knapp 20%, um die 20% zurückgegangen. Tendenz nicht abzusehen. Bitte machen Sie mit bei unserer witzigen Fotoaktion mit einem Statement von Ihnen an Herrn Gröhe und an Politiker, die sich dafür einsetzen können, sollen und müssen. Weiterhin gibt es eine Petition online unter change.org. Geburt darf keine Privatleistung werden. Und machen Sie mit hier in der Gruppe vor Ort, engagieren Sie sich bei uns, nehmen Sie sich einen Flyer mit, kommen Sie ins Gespräch über Geburt, über natürliche Geburt, über Schwangerschaft, über Hebammen, über alle diesen großen thematischen Zusammenhang. Und auch Sie Großeltern, Urgroßeltern, bitte setzen Sie sich ein, besuchen Sie unsere Aktionen auch weiterhin. Es gibt Informationsveranstaltungen im Haus der Bildung von der VHS organisiert und es wird ein Erzählcafé im November geben, am 8. November. Und auch da soll man einfach über eine gute Geburtskultur ins Gespräch kommen und Geburtsberichte aus den 60er Jahren hören. Wie war das damals? Wie wird es heute sein? Und mutig und stärkend Schwangerschaft, Geburt und den Start ins Leben zu erleben. Tragen Sie sich in die Listen ein, wenn Sie gerne Informationen haben möchten. Tragen Sie sich in die Liste ein, wenn Sie mitmachen möchten. Alles hier ums Eck am Stand. Und machen Sie Fotos, Fotos, Fotos. Und begleiten Sie unsere Arbeit weiterhin wohlgesonnen. Und jetzt bin ich durch. Vielen Dank fürs Dasein, für die Unterstützung.
Das war die Gründungsrede von Sandra Czernitsch anlässlich der Vorstellung der Ortsgruppe Schwäbisch Hall des Vereins Motherhood.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ralf Norava, Miro Ruff,
Aline Kinzi
und Merle Flachsbart.
Alle Infos zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.